Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 17. März. Es wird Frühling demnächst oder wir sind schon voll dabei. Und ja, Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fließert, bei mir sitzt der Kollege
Lars Wichert.
Ich weiß auch nicht, was mich da gerade geschossen hat. Der Frühling ist mir so durch den Kopf gekommen. Ich bin rausgekommen, ein bisschen, ja. Es wird.
Ein bisschen eingeschlafen ist er.
Das ist alles besser als das, was war. Und ich bin Frühling auch deshalb, weil so viel los ist jetzt schon so im Rennkalender. Da ist dann immer, muss Frühling sein, anders geht's ja nicht.
Ja, wir haben ja schon über die ganz großen Rennen gesprochen oder über eins ja mit dem Ironman Neuseeland. Ironman Pro Series hat schon angefangen. Wenn man jetzt auch nochmal so ein bisschen auf dieses Wochenende guckt, T100 startet mit den Frauen an der Gold Coast in Australien und wenn ich so in mich selber reinhorche, dann kribbelt es auch schon ein bisschen. Nur noch knappe 4,5 Wochen und dann beginnt schon meine wirkliche Saison.
Darüber müssen wir natürlich gleich reden. Das werden wir alles abhaken. Wir gucken auch auf das vergangene Wochenende. Und bevor wir das machen, verrate ich euch noch, wer der Presenter der dieswöchlichen dieswöchlichen Folge ist. Jetzt wird's nämlich kämpferisch. Jetzt wird's Battalions. Battalions, das ist nicht etwa eine neue Marke, das ist der neue Fokus auf den deutschsprachigen Raum, die Triathlon-Szene in Deutschland. Battalions produziert und verkauft nämlich in Benelux bereits sehr erfolgreich. Und zwar auf der Website battalions.com. Schreibt man übrigens BTTLNS.com. Also, ihr kennt das, ne? Außer Musik, aus T-Shirts, ihr wisst, wie der Gag geht. Battalions.com. Ja, und was verkaufen die eigentlich? Ja, alles, was der Triathlet braucht, kann man sagen. Breites Sortiment an Ausrüstung für Training und Wettkampf und das in jeder Kategorie. Die klassischen Segmente werden bedient. Gut, besser und best. Das findet ihr alles bei battalions.com. Und in dieser Folge soll es besonders um das Thema Neopren gehen. Denn im Zeitraum vom 21.03. bis zum 26.04. finden in Deutschland 9 Neopren-Testtage statt. Also, ausprobieren ist angesagt. Und eine Übersicht und die Anmeldemöglichkeiten, die gibt es unter www.tri-shop24.de/neoprenanzug-testtage. Also, ein langer Link, aber ich kann euch was verraten, den packen wir euch in die Shownotes, dann könnt ihr da direkt drauf gehen. Und was erwartet euch bei den Testtagen? Ja, individuelle Beratung von erfahrenen und gut geschulten Athleten sowie einen Rabatt von 15% auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung beim Kauf an Ort und Stelle. Also, die Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, battalions.com, das ist unser Partner der dieswöchigen Folge. Deswegen, es gibt das Wort gar nicht, aber wir lassen es trotzdem drin. Battalions.com. Yo, also, nach der Rennwoche ist vor der Rennwoche, wir haben es gesagt, es geht ab, es ist einiges geboten, nicht nur im Triathlon, wenn wir auf das Wochenende gucken. Ich habe ja sehr nach Barcelona geschielt, ich wollte wissen, wie Sam Laidlow als Läufer sich schlägt.
Ja, wenn man ihn fragt, dann sagt er ist immer noch kein Läufer. Hat nicht ganz so funktioniert, wie er sich es am Anfang vorgestellt hat. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil die Vorbereitung von ihm auch ja mit einem Infekt gestört wurde, der da einmal oder mit einem Virus, der einmal komplett durch seine gesamte Trainingsgruppe ging. Mit dem hat dann auch gleichzeitig noch so ein bisschen die Achillessehne, glaube ich, war es, angefangen zu zwicken. Auf jeden Fall, ja, kam eins zum anderen. Und dennoch hat er seine Community darüber abstimmen lassen, wie er den Marathon angehen soll.
Hast du abgestimmt? Nein, ich habe nicht abgestimmt, aber ich habe so überlegt, ja, was soll man daraus machen?
Ja, all in, habe ich gedacht. Die geilsten Aufnahmen sind doch, wenn man vorne wegläuft. Ich glaube, er hat sich dafür entschieden, den Marathon so anzugehen, dass er da ja auf den Bestwert geht. Wollte er irgendwie in Richtung knapp 2,25 in die Richtung angehen. Ist auch so angegangen, aber ja, vom ersten Schritt an meinte er, hat er irgendwie Krämpfe verspürt. Wobei man, ja, wenn man so die Videos anguckt, die aus Barcelona geschickt worden sind oder da gepostet worden sind, ich finde, also er sieht aktuell, finde ich, sehr athletisch aus. Das auf jeden Fall.
Sah gut aus. Er sah auch aus wie ein echter Läufer. Ich fand wirklich, also das Gesamtbild hat absolut gestimmt. Da hat er alles richtig gemacht. Coolen Dress angehabt und so. Schöne Tight. Das sah schon gut aus.
Jo, aber der Tag ging dann, ja, nach 14 Kilometer war der Marathontag beendet. Zu stark Krämpfe, ging nicht weiter nach vorne und somit auch keine neue Marathon-Bestzeit.
Da kann man mal sehen, es ist dann doch nicht so in Anführungszeichen einfach, wie man denkt, ne? So auch für erfahrene Langdistanzathleten, wo man denkt, so ja, da, wenn man Marathon hinter einer Dings laufen kann, hinter so einem Tag, dann sollte das doch solo kein Problem sein. Weit gefehlt. Es ist halt in diesen Regionen, wo die sich bewegen. Und da denkt man immer drüber nach, was Alexi gelungen ist, ne? Das ist nach wie vor noch so unfassbar, finde ich.
Ja, wenn du dir überlegst, zwischen Alex G. und der neuen Bestzeit von Sam Laidlaw wären fast 20 Minuten gewesen. Also das sind einfach noch Welten. Aber das ist auch so ein bisschen der Punkt, der mich auch irgendwie immer, oder wo es mich auch sträubt, so vielleicht so den den Marathon als Einzelnes zu laufen. Weil ich meine, so diese Zeit von der Langdistanz wirst du wahrscheinlich relativ gut hinkriegen und auch noch relativ easy. Aber den Marathon dann so anzugehen, wie du eben dann auch die Langdistanz insgesamt angehst, eben all in, bedeutet einfach, dass du, ja, höchstwahrscheinlich knappe 10 Minuten schneller laufen musst als deine grobe Bestzeit auf dem Marathon. Ja, und dann kommen wir schon direkt in die Gegenden, wo es dann auch richtig wehtut. Und dann ist es nicht einfach so mal locker loslaufen, sondern dann wird es wahrscheinlich schon nach 5 Kilometern so an der Kante sein und dann mit der Verpflegung. Und das ist was ganz anderes. Deshalb sträubt es mich auch so ein bisschen davor, den Marathon bis jetzt als einzelnes Ding richtig anzugehen.
Naja, und da, wo ihr euch bewegt in den Zeiten, da wird es ja sowieso immer schwieriger, noch was wegzuknapsen, ne? Das ist natürlich ein anderes Level als ja viele Age-Grouper einfach die, ja, das für sich mal ausprobieren. Ne? Da ist dann immer noch ein Sprung vielleicht eher nochmal möglich, aber na klar, je schneller man wird, desto schwieriger wird.
Ja, und du hast ja auch irgendwie so ein bisschen deine eigenen Zeiten im Kopf, oder? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie an einen Halbmarathon oder Marathon rangehst, hast du ja auch so eine Zeit, die du gerne schaffen würdest, was vielleicht auch ganz cool aussieht, genauso wie mit der Langdistanz. Unter 9 oder unter 10 Stunden sind ja auch schon immer so Schritte, die man da hat. Und beim Marathon ist es ja genauso so. Unter 3 Stunden müssen wir dann in dem Sinne bei vielen nicht mehr drüber sprechen, aber dann geht es ja auch schnell, so in 10-Minuten-Schritten. Und so eine 2,29 hoch sieht cooler aus als eine 2,30 tief.
Also, ja. Indeed, indeed. Ja, also es finde ich immer wieder spannend und wie gesagt, die Erkenntnis, ja, das ist vielleicht auch so, also kann man vielleicht auch so als Age-Grouper, kann man da glaube ich ganz gut mitfühlen, ist ja auch dann so diese Pace, die man dann eben laufen muss, um diese Zeit zu erreichen, die kann man sich ja im Optimalfall vorher eigentlich nicht vorstellen, dass man das schaffen kann. Und da muss alles zusammenkommen am Wettkampftag, ne? Da muss die Ernährung passen, das Adrenalin muss passen, die Umgebung muss passen. Du gehst unter Umständen gut getapert in die Geschichte rein. Das sind ja alles Dinge, die dich befähigen, es dann vielleicht doch zu schaffen. Also das ist ja das perfekte Ziel. Wenn du sagst vorher, oh, ich weiß nicht so richtig, ob ich das hinkriege, aber dann schaffe ich es dann vielleicht doch. Umso besser. Das sind echte Ziele, die man erreichen kann.
Ja, eben. Und dann ist so, du hast genau diesen Zustand, den du jetzt beschreibst. Und dann bist du zum Beispiel wie im vergangenen Jahr beim Berlin-Marathon, die Temperaturen steigen, weiß ich nicht, auf 25 Grad.
Kannst nicht beeinflussen.
Dann geht da irgendwie die Hälfte der Bestzeiten, die geplant waren, einfach mal flöten. Deshalb, da spielt schon viel mit rein. Und das ist auch eine richtige mentale Sache da beim Marathon, glaube ich, die ganze Zeit an dieser Papierkante dran zu bleiben.
Ja, und Jan Frodeno hat's gut aufgeschrieben. Er hat am Wochenende sein letzter großer Blog, er schreibt ja ein Newsletter, hat sich damit mit dem Thema Laufen beschäftigt, weil er ja eine Woche vorher in Paris Halbmarathon gelaufen ist, ist Zweiter geworden in seiner Altersklasse. Also da hat er es nochmal richtig laufen lassen. So. Da habe ich gedacht, so, okay, ja. Ja, natürlich nicht mehr das war fantastische Zeiten, die er da gerannt ist. Und er hat gesagt, da hat sie ihn tatsächlich nochmal so gepackt. Und in seinem Newsletter spricht er davon, dass Laufen auch deswegen so ehrlich ist, dass, was wir ja alle kennen, beim Radfahren, da kannst du mal einen Tritt auslassen, ne? Da hilft dir vielleicht auch schon mal der Rückenwind, so, ne? Und auch beim Schwimmen, wenn du ein guter Schwimmer bist, dann lässt es auch so, ne? Hängst dich mal an gute Füße ran oder so. Beim Laufen ist einfach, wenn es nicht aus dir selber rauskommt und du einen Fuß vor den anderen setzt, dann bleibst du einfach stehen. Und genauso ist es Sam Laidlaw gegangen.
Das stimmt, nach 14 Kilometern. Auf jeden Fall sehr ärgerlich, aber sein Fokus auf jeden Fall jetzt Richtung Rot und Hawaii. Das sind so seine beiden Hauptziele. Und da wird er hoffentlich auch wieder schnell gesund. Und ich meine, 14 Kilometer verarbeitet man ja dann auch ganz gut, wenn da jetzt nicht irgendwie was aufgebrochen ist. Von daher, glaube ich, hat er da auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich gesagt, ja, call it a day.
Absolut. Schauen wir auf den Triathlon und lass uns starten, wenn wir zurückblicken.
Du meinst auf ähnlich kurze Distanzen, wie Sam Laidlaw gemacht hat.
Ja, genau, schöne Überleitung. ja, die Kurzdistanzler haben sich die Ehre gegeben auf Lanzarote, ein Weltcup. Und aus deutscher Sicht besonders interessant, denn da war einiges an Comeback geboten.
Ja, Nina Eim, Laura Lindemann, wenn man es bei den Frauen eben betrachtet, Selina Klampt ja auch wieder mit dabei oder auch mit dabei. Da war es auf jeden Fall so, dass da ein paar Comebacks mit dabei waren. Laura Lindemann ja auch wirklich lange raus oder im vergangenen Jahr so gut wie gar nicht am Start. Da ja auch so ein bisschen, glaube ich, so die Balance finden musste, was so den eigenen Antrieb, die Motivation angeht und wie man ja sich da neue Ziele setzt. Von daher war es wirklich sehr interessant. Ich glaube auch mit Lanzarote war da auch direkt ein Rennen mit dabei. Zählt natürlich nicht mit zu der Weltmeisterschaftsserie, aber halt schon World Cup, der definitiv ganz gut besetzt war und vom Gesamtkurs her auch recht anspruchsvoll war.
Absolut und auch sehr erfolgreich dann am Ende. Also Schwarz-Rot-Gold, ja, genau da, wo man sich das aus deutscher Sicht wünscht. Ja, Nina Eim gewinnt das Rennen und Laura Lindemann landet auf Platz 3, dazwischen Georgia Taylor Brown. Fantastischer, also besser kann es ja eigentlich fast gar nicht laufen, ne? Auch für Nina Eim, die wieder zeigt irgendwie so, okay, ich habe mich wieder rangearbeitet, ich bin wieder da. Und Laura Lindemann, die so lange weg war, du hast es gesagt, auch und die auch trotzdem super zufrieden war dann mit dem Ergebnis und gesagt hat irgendwie so, hey, ja, bin wieder da auf dem Podium. Und das finde ich schon echt beeindruckend. Ich habe ja im letzten Jahr oft dann gedacht so, nach so einem wirklich Auftrumpfen mit einer Goldmedaille im Mixed Relay, dann zu verschwinden mit einer bewussten Entscheidung auch von der Bildfläche, da muss einem doch zwischendrin, muss man sich doch immer wieder die Frage stellen, so, war das eine gute Idee? Also so denke ich mir das so immer, ne? Oder irgendwie so, kriege ich das wirklich wieder hin? Die Antwort heißt ja.
Laura Lindemann hat es geschafft, auf jeden Fall. Also ja. Und so ein Pausenjahr ist schon, also man hört es ja von vielen Olympiateilnehmern, die dann im nacholympischen Jahr, wo es eventuell um nicht so viel geht, ein Pausenjahr machen. Aber es gibt auch genügend Beispiele, die ja wirklich erfolgreich bei den Olympischen Spielen waren, dann vielleicht ein Pausenjahr machen und dann gerade in den Mannschaftssportarten teilweise nicht mehr diesen Zug reinbekommen, um ja, eben ins Team zu kommen. Deshalb finde ich, ist die Leistung wirklich extrem hoch anzurechnen von Laura Lindemann, weil es eben auch so ist, ich meine, du hast ein Pausenjahr gemacht, hast dich vielleicht auch so ein bisschen ja, fit gehalten, trainiert wird sie ja, schon klar. Haben. Aber dennoch, du steigst dann wieder ein, weißt, wo deine ehemaligen Zeiten waren, was deine Wattwerte sind, musst irgendwie an die rankommen und spürst natürlich im Training so ein bisschen für dich selber dann auch wieder den Druck, so wie dein aktueller Stand ist, wie der Stand ist, wo du eigentlich hin willst. Und dann ist so dieser Einstieg, ja, fällt einigen Athleten dann auf jeden Fall so ein bisschen schwieriger. Und wenn man dann diesen Drive nicht hinbekommt, was sie aber richtig gut geschafft hat und dann eben auch direkt mit dem dritten Platz beim World Cup, also richtig stark da zurückgemeldet. Und man muss halt auch schon sagen, da sind halt keine No-Names am Start gewesen, eben mit Georgia Taylor Brown auf Platz 2, Fanny Szaszlai, die ungarische ja, Nachwuchshoffnungen kann man ja schon so sagen. Janne Leer, die Luxemburgerin, das sind alles keine Namen, yeah. Die irgendwie ja auf der Kurzdistanz noch nie oben aufgeploppt sind.
Ja, und umso krasser, dass eben ja man eigentlich jetzt schon sagen kann, wenn wir es jetzt auf den Frauenpart gucken, bestens aufgestellt, ne? Ich meine, Lisa Tertsch sowieso geht vorne weg als Weltmeisterin, aber ich meine, jetzt haben wir auch mit Nina Eim wieder eine dabei, die auch zeigen kann, ich gewinne das Ding, trotz der Konkurrenz. Laura Lindemann ist wieder mit am Start, plus die auch ihr sowieso gut, die sich rangearbeitet haben in der Zeit, quasi der ganze Nachwuchs, ja, fantastische Ausgangsbedingungen.
Eben, und jetzt zwischen den zwei Podestplatzierungen darf man Selina Klampt echt nicht vergessen,
ja.
Die eben komplett in der Führungsgruppe mit dabei war, auch geschrieben hat auf Instagram, dass sie halt bis zu dem Zeitpunkt sich mega stark gefühlt hat, dann aber ja ein paar wie nennt man die, Kegel, so Pylonen, genau, ja. Pylonen in den Weg kamen. Die Gruppe ist daran vorbeigefahren, sie ist leider reingefahren und musste da schmerzhaften Bodenkontakt nehmen und deshalb auch das Rennen nicht beendet. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war sie auf jeden Fall stark dabei. Zeigt auf jeden Fall, dass die Frauen im deutschen Triathlon auf der Kurzdistanz echt extrem breit aufgestellt sind. Mit Franka Rust haben wir auch noch eine, die so aus dem Nachwuchsbereich jetzt reinkommt. Hatte auch geschrieben, dass da einfach so das Höhentrainingslager immer noch ziemlich in den Knochen steckte. Ich glaube, da wird sich in Richtung der Saison auch nochmal ein bisschen was verändern bzw. verschieben, wenn da die Anpassung jetzt vielleicht für sie zu frühzeitig war bzw. der Renneinstieg zu früh war. Das ist ja immer so die Frage, was man, in welche Richtung man Responder ist, wenn es im Höhentrainingslager war. Von daher Frauen wirklich überragend.
Ja, und bei den Männern, auch wenn es dann am Ende ganz, ganz knapp nicht für den Sieg gereicht hat, Tim Hellwig natürlich, ja, over the moon, wie die Engländer sagen würden. Es ist halt einfach auch, das sind so fantastische Geschichten, ne? Ganz, ganz, ganz lange raus, über anderthalb Jahre, kein Rennen mehr gemacht, musste sich wieder rankämpfen und das ist ihm offensichtlich ganz fantastisch wieder gelungen, hat ja es geschafft, sich wirklich in die Situation zu bringen, am Ende das wieder mit einem, wie es dann ja so oft ist auf der Kurzdistanz irgendwie, dass man dann halt einfach diese geilen Zielsprints dann sieht und diese Fights, wo man einfach ja sich am Tisch festhält und sagt so, Junge, lauf, komm, und ja, es hat in diesem Fall nicht ganz gereicht zum Sieg, aber es hat gereicht zu einem fantastischen Comeback. Tim Hellwig auf 2, er ist wieder da.
Ja, 50 Meter zu spät kam die Ziellinie. Also er hat ja wirklich alles versucht, auch irgendwie ziemlich coole, ja, Aufnahmen. Richtiger Zweikampf zwischen Davi Cantero del Campo, dem Spanier, und eben Tim Hellwig. Tim Hellwig auch zweitschnellste Laufzeit mit deutlichem Abstand dann. Eine 14:31 eben der drittschnellste und Tim Hellwig eine 14:19. Also da war wirklich schon auch Abstand und ja, also... Er hat es ja auch die ganze Zeit versucht, hat die Angriffe gesetzt, ist als erstes auf den blauen Teppich gelaufen, dann ja vielleicht ein Tanken zu früh angezogen oder Del Campo hat sich zu lange im Laufschatten ausgeruht, aber nichtsdestotrotz eben ähnlich wie bei Laura Lindemann, richtig schöne Geschichte, dass da eben beim ersten Saisonrennen dann direkt aufs Podium geht. Und ich glaube, das ist bei Tim Hellwig sowie Laura Lindemann auch gleichzeitig so eine Genugtuung und eine ziemliche, ja, Last, die da vielleicht von den Schultern abfällt, weil man einfach mit dem ersten Saisonrennen direkt sieht, dass der Leistungsstand schon da ist, dass das ganze Training passt und jetzt kann es richtig losgehen.
Absolut, du sagst es kann richtig losgehen. Wir werden das natürlich im Blick behalten, wie sich da die Saison weiterentwickelt. Da steht auf jeden Fall viel Spannendes an und aus deutscher Sicht, ja, könnte die Ausgangslage fast nicht besser sein. Ja, viel zu gucken da auf jeden Fall. Wir blicken weiter auf die Ereignisse des Wochenendes und auch im fernen Dallas gab es Schwarz-Rot-Gold auf dem Podium.
Schnelle Laufzeiten auch. Wir haben es ja so ein bisschen prognostiziert. Ich hatte überlegt, ob ich mit dir noch diesen Tipp eingehe, auf welchen Platz sie dann kommt. Man muss dazu sagen...
Naja, wir haben ja das Podium so mit in den Raum geworfen, sagen wir mal so.
Genau, das Podium haben wir mit in den Raum geworfen. Wir haben ja dann nur vermutet, ob sie, also wir reden hier über Anna Büttner, ob sie es wieder schafft, Jackie Herring zu schlagen, wie eben beim letztmaligen Aufeinandertreffen von Anna Büttner und Jackie Herring, als Anna Büttner ihr Debüt als Profi gegeben, oder nicht Debüt, sondern ihr zweites Rennen, aber das erste Rennen auf dem Podium absolviert hatte. Das war beim Ironman 73 Indian Wells im vergangenen Dezember, da wurde sie Dritte. Und ja, jetzt ist sie einen Platz hochgeklettert auf Platz 2. Und man muss aber auch insgesamt sagen, so das, was wir im Vorhinein meinten, dass sie da schon gucken muss, dass so die Radzeit auf jeden Fall nochmal schneller sein muss und sie sich da irgendwie in dem Bereich bewegt, dass sie da auch konkurrenzfähig ist, hat sie einfach diesmal wirklich richtig stark unter Beweis gestellt. Wobei man auch sagen muss, die 1,9 Kilometer wurden nicht geschwommen, sondern nur knapp 350, so in dem Dreh. Ja.
Genau. War ja kein Pro-Series-Rennen, aber dennoch natürlich Profi-Rennen. Und ja, die Profis durften schwimmen, die Age-Grouper nicht. Waren ja massive Wellen auf dem See, so die Bilder, die man so durch Social Media gesehen hat, war ja keine direkte Übertragung von Ironman, konnte man es schon erahnen morgens, also dass da mächtig der Wind weht. Und ja, deswegen entschieden wurde, wir können das nicht gewährleisten aus Sicherheitsgründen, dass die Age-Grouper schwimmen können, aber bei den Profis kriegen wir zumindest sowas ähnliches wie ein Wettkampf hin. 53 Meter sind für Profis ja jetzt keine wirkliche Herausforderung. Oder sagen wir mal so, es ist nichts, wo man sich durch eine besondere Schwimmstärke absetzen könnte.
Ja, wobei, ja, das stimmt. Wobei Vitoria Lopez schwimmt eine 3,02, Anna Büttner eine 3,36, Jackie Herring auch eine 3,24. Also minimalen Unterschied hat es dann schon gemacht, aber da ging es dann auch auf die Wechselzeiten, oder in der Wechselzone kann man ähnlich viel Zeit liegen lassen. Dennoch wurde der Start eben in so einem Jagdstart gestartet anhand der Startnummern, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es Startnummern oder Meldeliste
Startnummern.
Mit 10 Sekunden Abstand sind sie immer wieder losgelassen worden, und damit war einfach beim Radfahren auch schon eine gewisse Sortierung da, was so die Abstände anging. Aber Anna Büttner eben zweitschnellste Radzeit, sogar diesmal vor Jackie Herring. In Indian Wells waren dann noch gut
zwei. Ich glaube, Jackie Herring hat aber eine Zeitstrafe, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja, genau.
Okay, dann sind es wieder die 2 Minuten Abstand, die sie auch in Indian Wells hatten, aber insgesamt einfach sehr gut platziert. Und ja, am Anfang der Laufstrecke oder so, weiß ich nicht, bis Kilometer 14, 17, so in dem Dreh, war Anna Büttner auf jeden Fall so unterwegs, dass sie auf Platz 1 war und da den Sieg vor Augen hatten. Aber in Richtung der letzten Kilometer wurde es dann so ein bisschen schwerer, und diesen richtig schnellen Schritt, den sie noch vorher hatte, musste sie leider abgeben.
Es wurde sogar richtig schwer. Sie hat gerade vor wenigen Stunden hier nochmal ein Statement abgeliefert, habe ich gerade gesehen bei Instagram. Sie hat gesagt, das war ehrlicherweise das härteste Rennen, was sie jemals gemacht hat, und ihr Körper hätte von Anfang an quasi klar gemacht, dass er nichts von Kooperation hält, und so wurde es eine mentale Schlacht für sie. Ja, die sie aber tatsächlich dann am Ende ja so beenden konnte, dass sie gesagt hat, also DNF stand im Raum, aber eben keine Option, wie man das so häufig dann kennt im Triathlon, und durchgezogen. Und ja, Shoutout to Jackie Herring, sagt sie, die ja einfach dann mit dem schnellsten Laufsplit des Tages sich an die Spitze gesetzt hat. Aber auch da, wenn man sich von Jackie Herring den Zieleinlauf anguckt, da sieht man auch, da musste auch alles rausgeholt werden. Da war keine Zeit mehr für groß für Jubeln. Und es war ja auch knapp am Ende.
Es war richtig knapp. Ja. Also 18 Sekunden nur dazwischen. Das war richtig knapp. Und Anna Büttner wird auf jeden Fall dafür belohnt mit dem zweiten Platz. Richtig starke Leistung. Auch ein guter Saison-Einstieg. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass sie da die Northern Pacific Championships, University Championships über die 5000 Meter gewonnen hat. Also auf jeden Fall gut reingestartet in die Saison. Drittes Rennen, zweites Profi-Podium. Da kann man schon sagen, dass so die Rennen in den USA auf der Mitteldistanz ihr da schon entgegenkommen und sie da auf jeden Fall, so wie es aussieht, radmäßig wahrscheinlich so ein paar Schritte gemacht hat, wenn jetzt das Laufen auch wieder zur alter Form kommt, was wir auf jeden Fall glauben. Es ist ja nicht so, dass sie die Einzige war, die da ein bisschen zu kämpfen hatte. Auf jeden Fall gute Leistung und sehr schön, dass es da so weitergeht.
Absolut, richtig, richtig cool. Schwarz und Gold auf 2. Da kann man gespannt sein, wie es da weitergeht. Du sagst es, ja. Und bei den Männern hat es ganz knapp nicht gereicht. Sagen wir das. Yannick Schaufler als der beste Deutsche auf Rang 4. Auch da sah es zwischenzeitlich danach aus, als wenn alles möglich gewesen wäre, auch für andere Athleten.
Also der Rennverlauf bei den Männern wirklich Chaos, wenn man so am Live-Tracker war. Das ist ja auch schon so, dadurch, dass sie unterschiedlich früh gestartet sind mit diesem diesem Zeitstart, war das ja wirklich so, dass man auch immer wieder im Live-Tracker nach hinten scrollen musste, damit du eigentlich das aktuelle Ergebnis siehst oder wie so ungefähr die Abstände sind. Und du sagst es, also Yannick Schaufler war weit vorne oder ist jetzt immer noch weit vorne geblieben mit Platz 4, war aber zwischenzeitlich auf dem Podiumsplatz. Leonard Arnold hat alles in die Waagschale geworfen.
Ja.
Zweitschnellster auf dem Rad hinter Lionel Sanders, der einfach auf dem Rad wieder den Absel oder die Messlatte eigentlich gelegt hat.
Ja, und am Ende gewinnt er das Ding, Lionel Sanders vor Ben Canute und Andreas Halvesberg. Das ist wieder mal ein Saisonauftaktsieg, wenn man das so sagen will, für Lionel Sanders, der ja aufmerksame Hörer des Podcasts werden mitgekriegt haben, dass ich einfach große, große Bewunderung für diesen Mann habe, weil er das immer wieder schafft, nach diesen Rückschlägen, die er sich manchmal auch selber einhandelt, ja, es aber trotzdem schafft, sich in eine Verfassung zu bringen, die dann eben ausreichen, um 73 Rennen einfach auch die wirklich bei den Männern, muss man sagen, wirklich, wirklich gut besetzt sind. Ne, das sind einfach wirklich keine einfachen Gegner, die er dahinter hat. Und wir werden, na klar, reden wir gleich noch über die anderen Superstars, die in Geelong am Start sind. Aber ich meine, Rudi von Berg oder auch Andreas Halbesberg, Ben Kanut, das sind ja gestandene Athleten. Ne? Und wenn du es dann schaffst, dich wieder so in, oder Sam Appleton auch selbst, der hat auch zig Rennen gewonnen schon, ne? Du es trotzdem schaffst, wieder da zu sein, und er hat sich sehr skeptisch geäußert vorher, ne? Er wusste nicht so richtig, wo er steht, aber er hat gesagt, das ist jetzt auch mal egal, da gucke ich jetzt auch gar nicht so drauf, ich mache das jetzt einfach. Und mir hat sein Post dann danach sehr, sehr gut gefallen, der auch gesagt hat, es lief alles andere als rund, ne? Musste auf sich selbst gucken, hat das Rennen so gut gemacht, wie es ging, ohne dass es sich wirklich gut anfühlte. Aber bemerkenswert ist es hinten raus, ich habe das Zitat jetzt nicht genau vor Augen, aber er sagt so, ja, und über die Zeit hat er quasi gemerkt, je mehr er reinlegt und je mehr er in die Waagschale wirft, desto mehr Glück hat er dann auch am Ende. Ne? Und da spielt er so ein bisschen drauf an, auf das letzte Jahr, wo alle gesagt haben, so, ja, du hattest ja nur Glück in Oceanside. Ne? Christian Blumenfeld hatte den Platten, wenn er den nicht gehabt hätte, hätte. Und dann hat er gesagt so, ja gut, okay, was soll ich machen? Jetzt sagen natürlich die Hater, ja, ohne Schwimmen ist ja kein Ding, ne? So, ne, ist ja klar. Aber nein, es gelten natürlich für alle die gleichen Bedingungen und er hat wieder mal das Beste rausgeholt und ja, hat es geschafft, sich an die Spitze zu setzen. Für was auch immer das dann gut ist am Ende des Jahres.
Ja, natürlich ist es, wenn man so ein bisschen auf die Schwimmseiten guckt, es gab ja auch zwei kritische Stimmen aus dem Profilager von Mark Dubrick und Greg Harper, die sich beide so ein bisschen dazu geäußert haben, dass da auf jeden Fall das Schwimmen für die Profis hätte stattfinden können, da hätte man eine Lösung gefunden. 2:38, deren Schwimmzeit, die von Lionel Sanders 3:17, also da war schon ein deutlicher Unterschied, aber ja, er hat einfach gegenüber den beiden Athleten auch gezeigt, dass Fahrradfahren und Laufen eben auch noch dazu gehört. Natürlich haben sie dann nicht so viel Vorsprung mitgebracht, wie sie es eventuell hätten machen können. Nichtsdestotrotz ist da auf jeden Fall hier wird gebohrt.
Was geht ab? Bauarbeiten im Haus.
Nichtsdestotrotz ist es so, dass Lionel Sanders echt einfach extrem überzeugt hat. Und auch Leonard Arnold den größten Respekt an Lionel Sanders gibt, weil Leonard Arnold ist nämlich auf Lionel Sanders aufgefahren, war mit ihm eine Zeit lang gemeinsam auf dem Rad unterwegs. Und er meinte, er hat so gut wie noch nie einen Athleten erlebt, der so sein eigenes Rennen bestritten hat, wie eben Lionel Sanders. Der hat sich während der gesamten Radpartie irgendwie nicht einmal nach Leonard Arnold oder den Gegnern umgedreht, sondern hatte da anscheinend wirklich so die Scheuklappen am Helm und es gab nur einen Weg und der ging nach vorne.
Ja, ja, wie du hast es vorhin schon gesagt, Leonard Arnold war lange Zeit sehr, sehr gut im Rennen und hat man gedacht so, wow, kann wieder was gehen und so weiter. Ich habe ja bei ihm immer so das Gefühl, dass wir da das beste Rennen noch gar nicht gesehen haben irgendwie so. Und es kommen dann immer wieder, dann kommen wieder so Dinge, wo er sich wieder total ins Bewusstsein spielt mit Leistungen, wo du sagst so, wow, okay. Unter anderem jetzt wie hier. Und dann, ja, wurde es dann hinten raus, wurde es halt haarig und es hat dann eben nicht mehr zu einer Top-Platzierung gereicht. Aber irgendwie ist da immer, ne, ist da zwischen DNF und 20 und Sieg ist da oftmals alles möglich, so. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber das ist jetzt schon die letzten beiden Jahre immer so, dass er beides hat. Entweder Top-Platzierungen auf dem Podium oder, ja, gar nicht so gut gelaufen.
Ja, ich glaube, das spielt auf jeden Fall auch mit rein, dass Leonard Arnold ja auch das Rennen so angegangen ist, wie er es geschrieben hat, dass er da definitiv auf Sieg gegangen ist. Vielleicht wäre es mit einer etwas defensiveren Art und Weise auf dem Rad anders hinten raus aufgegangen. Er meint auch, er kann sich es noch nicht so wirklich erklären, was da beim Laufen los war, weil er aktuell eigentlich ja in einer Laufform ist, in der bis jetzt fast noch nie war oder die wirklich sehr, sehr gut ist. Deshalb kann er sich da diesen Einbruch nicht erklären. Also im Verhältnis von einer 1:11:53 von Lionel Sanders zu einer 1:20:38 von Leonard Arnold, da liegen einfach ja wirklich Welten dazwischen und ist auch so der Grund, warum Leonard Arnold da von Platz 2 eben durchgereicht wurde bis auf Platz 12. Ja, denke ich, so ein bisschen Mund abwischen, gucken, wo dran es eventuell lag oder ob man da einen Fehler findet. Und dann sieht es ja auch so aus, als ob er drüben bleibt und da anscheinend eine Langdistanz bestreiten wird.
Das wird sowieso spannend. Aber da reden wir ja sowieso noch später irgendwann mal drüber. Ich habe nur gerade da, ist mir nur gerade eingefallen, dass Patrick Lange da auch in Texas seinen Hut wieder in den Ring geworfen hat, wie man so schön sagt, und sagte, ja, 2016, da hat es angefangen für ihn in Texas. Na, da hat er aus dem Nichts das Ding gewonnen und weiß ich noch ganz genau, die Kollegen aus Übersee haben uns gefragt auf Hawaii und haben gesagt, sag mal hier, der Patrick Lange, wer ist das? Und wieso redet ihr immer so viel über den? Und dann haben wir gesagt, ja, wart mal ab, wir gucken mal nach dem Rennen. Da gibt es keinen, der so schnell läuft wie er. Und dann hat er eben den Laufstreckenrekord auf Hawaii gebrochen und ist Dritter geworden auf dem deutschen Podium 2016. 10 Jahre her. Schauen wir mal, was dieses Jahr passiert. Aber soweit sind wir noch nicht. Ja, wir blieben, wenn man nochmal guckt, ja, was gibt's noch? Es gab mit Finn Große-Frese ein prominentes DNF, kann man sagen. Da lief's überhaupt nicht, der Saison-Einstand.
Ja, kann man so ein bisschen die Frage stellen, warum? Warum war es so? War ja im Vorhinein echt sehr positiv gestimmt und sehr selbstbewusst, was so die ganzen Zeiten und Powerdaten anging, die er aus dem Training mitgebracht hat. Jetzt hat er nur gesagt, so, es war die beste Option, auszusteigen. Nichts weiter erwähnt. Hat jetzt halt auch noch die Zeit, um zu trainieren und eben Texas in Angriff zu nehmen. Ist vielleicht dann auch so ein Saison-Einstieg, wo man sich einmal so ein bisschen den Mund abwischen muss und dann vielleicht doch eher an die Trainingsdaten glaubt, als das, was im Rennen passiert ist, weil sonst wird es eben, wie du sagst, mit dem Rennen in Texas wirklich schwer.
Ja. Ja, ansonsten, ja, was nimmt man da so mit aus dem Rennen? Noch nicht so wahnsinnig viel, wie gesagt, also es gab keine volle Distanz, es ist noch nicht dieses große Aufeinandertreffen, wo dann alle da sind, aber ob es das dann auch wirklich gibt, also ich glaube, da schieben wir dann so Richtung Oceanside, könnte ich sein, oder eben dann für einen Großteil der Spitze eben auch auf den Ironman 73 Geelong, sagt man Geelong oder Geelong? Geelong? Geelong?
Wenn gute Frage. Wir Jelle Gains, dann ist es Geelong.
Ja.
Nee, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht.
Andere Baustelle. Da wollen wir auf jeden Fall gleich drauf gucken. Aber vorher machen wir nochmal Werbung. Der Presenter dieser Folge ist NordVPN, ganz alter Partner von uns. Und das ist auch gut so, denn die Trainingslagersaison, die steht an. Und für uns ist dann immer wichtig, wenn wir vor Ort sind, irgendwo in Fuerteventura oder auf Mallorca oder in irgendeinem anderen Wettkampfort zum Beispiel. Wie ist das WLAN? Wir sind darauf angewiesen. Wir müssen da arbeiten vor Ort. Das muss funktionieren und das muss vor allen Dingen sicher funktionieren. Und man hat immer diesen unguten Gedanken im Hintergrund, Netzwerk nutzen, was nicht abgesichert ist, das ist nicht das eigene WLAN und so weiter. Immer haarig, allerdings nicht, wenn man NordVPN-Kunde ist. Denn dann ist man in einem virtuellen privaten Netzwerk unterwegs und kann in einem Tunnel sich durch das Internet wuseln und die IP-Adresse bleibt verborgen, verschlüsselt. Hacker haben so keine Chance mehr, an diesen öffentlichen Hotspots auf Daten zuzugreifen. Und das ist ja wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, wenn man mit sensiblen Daten hantiert, wenn man mit dem Laptop unterwegs ist oder auch am Telefon, wo man seine Bankgeschäfte macht vielleicht oder was auch immer aus dem Ausland erledigen muss. Da ist immer, kommt NordVPN ins Spiel als sichere Alternative. Punkt 1 und Punkt 2 für uns als Sportinteressierte natürlich auch immer wichtig. Was passiert denn so in der Heimat auch, ne? Wie sieht's aus bei Sportwettbewerben, die wir vielleicht auf irgendwelchen Streams gucken, die wir zu Hause nutzen könnten und die im Ausland aber nicht funktionieren? Auch da kommt NordVPN ins Spiel, denn da kann man ganz normal alles, was man einem zu Hause zur Verfügung steht, Sport, Serien, Shopping, wie auch immer, alles steht einem ganz genauso zur Verfügung, kann man durch den Tunnel sozusagen sich, ja, nach Hause bewegen und kann das nutzen als NordVPN-Kunde. Und Stichwort nutzen, Stichwort ausprobieren, das solltet ihr auch tun. Ihr solltet NordVPN wie wir zu eurem Partner machen und dafür schaut ihr am besten auf nordvpn.com/Trimark vorbei und sichert euch den exklusiven NordVPN-Deal mit 4 extra Monaten in eurem Paket. Völlig risikofrei das Ganze, denn es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Solltet ihr ausprobieren und den Link dazu, den findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Jawohl, lass uns nach vorne gucken, denn es ist wieder Rennwoche und die Ironman Pro Series geht weiter in Australien. Geelong. Geelong. Ich weiß es wirklich nicht. Ich sag's jetzt mal so, mal so.
Okay, damit alles passt.
Ich glaube, es ist Geelong.
Geelong. Ich würde auch fast Geelong sagen. Ja, Ironman 73 Geelong gehört mit zur Pro Series. Das heißt, das zweite Pro Series Rennen der Saison. Für einige auf jeden Fall schon die Chance, richtig gut Punkte aufs Konto zu holen, wenn man sich zum Beispiel die Frauen anguckt.
Ja, lass mal bei den Frauen starten.
Genau. Katrina Matthews schiebt sich an, erneut die volle Punktzahl zu holen, nachdem sie beim Ironman Neuseeland, dem ersten Pro Series Rennen, ja schon richtig abkassiert hat, was die Punkte angeht. Mit dem Sieg geht sie hier auf jeden Fall auch als die Top-Favoritin ins Rennen und schiebt sich, glaube ich, an, da das zweite Mal die volle Punktzahl mit nach Hause zu nehmen.
Ja, und jetzt sie hat sich ja schon sehr früh dazu committed, glaube ich, zu diesen Rennen. Ne? Dann war zwischendrin so ein bisschen so, erstmal schauen. Ihr Mann und Trainer hat dann gesagt, nee, machen wir schon, passt schon. Aber im Nachgang, sie konnte ja noch nicht so richtig wissen, auf wen sie denn da treffen würde, ne? Ob sich das noch andere so zurechtlegen. Aber letztendlich kann man jetzt schon fast sagen, also ohne dass wir jetzt da so weit vorgreifen wollen, dass sie das Rennen auf jeden Fall gewinnt, aber sie ist so klare Top-Favoritin, dass wenn ihr das gelingt, da die Leistung zu bringen, dann muss man sagen, wirklich alles richtig gemacht. Dann geht sie quasi durch die Saison mit den Zielen, die sie noch hat, mit so einem schönen Polster in der Pro Series in die weiteren Rennen, dass man sich auch so einen Ausflug nach Rot im Sommer völlig ohne Probleme leisten kann.
Ja, sie muss, also wenn alles so aufgeht, dann muss sie ja da auf jeden Fall überhaupt nicht irgendwie Richtung Ende des Jahres nachrechnen. Vielleicht dann beim Ironman Hawaii, das Klar. ist dann so der Punkt. Ist ja dieses Jahr das letzte Rennen der Ironman Pro Series. Wäre es dann so, wo sie dann eventuell nachrechnen müsste, wer dürfte eventuell wie weit vor mir sein. Aber
sie will ja eh Weltmeisterin werden.
So ist es. Und das ist ja eigentlich auch bei der gesamten Saisonplanung, weil du sagst so, naja, sie hat sich das jetzt so zurechtgelegt. Ich finde, Katrina Matthews hat einfach so einen Stand oder Leistungsstand als Athletin, dass du an ihrer Stelle eigentlich nicht überlegen musst, oh, auf wen treffe ich da, sondern du hast da eigentlich so dieses Selbstbewusstsein.
Da reden wir aber gleich, gucken wir mal bei den Männern. Aber ja.
Ja, aber du hast ja dieses Selbstbewusstsein, da an den Start zu gehen, um die Rennen zu gewinnen. Und selbst wenn eventuell eine andere Profiathletin besser ist als du, dann schaffst du es wahrscheinlich oder hoffentlich in die Richtung, dass du einen geringen Abstand hast. Das heißt, dass die Sekunden, die ja auch gleichzeitig die Punkte sind, was den Abstand angeht, gering bleiben. Und dann bedeutet es ja auch noch, dass diejenige, die dich geschlagen hat, auch erstmal noch die anderen Rennen so sortieren muss wie du. Also vom Gesamtstand.
Ja, von du daher, hast mich überzeugt. Das stimmt in dem Fall tatsächlich. Ich meine, das ist ja auch das Interessante oder das Besondere an der Pro Series ist eben dann, dass es dann nicht um Platzierungen geht, wie es dann ja um Quali-Plätze, ne, sondern dass es eben diese Abstände in Sekunden/Punkten dann eben sind. Und wenn man dann das nötige Selbstbewusstsein aufgebaut hat durch ein gewisses Training, dann weiß man auch, okay, selbst wenn ich hier nicht gewinne und selbst wenn ich Dritte, Vierte werde, so weit weg bin ich nicht von der Spitze. Ja, aber wer könnte ihr gefährlich werden? Ehrlicherweise fällt mir da keiner ein, wenn ich auf die Liste gucke.
Ja, mir auch nicht. Also es muss dann schon so sein, dass man dann sagt, okay, man hat irgendwie Pech, dass man Platten bekommt oder weiß was ich. Aber auf jeden Fall so, wenn wir davon ausgehen, dass es ein ganz normales Rennen ist, ohne dass da irgendwelche besonderen Vorkommnisse passieren, dann ist Katrina Matthews auf jeden Fall klar die Favoritin auf den ersten Platz. Und dann gibt es natürlich zwei Athletinnen, die schnell laufen können. Tamara Jewett und Grace Tech sind beides Athletinnen, die schnell laufen können, wobei so das Momentum immer noch auf der Seite von Tamara Jewett liegt. Ob sie an der Leistung anknüpfen kann, die sie jetzt so schon zum Anfang der Saison gezeigt hat. Gerade was die Laufleistung angeht, ist dann nochmal so die andere Sache. Ich finde ja immer, wenn man nur eine, oder was heißt in Anführungsstrichen, nur eine Disziplin hat, die so herausragend ist wie bei Tamara Jewett und es dann auch noch die letzte Disziplin ist, muss man natürlich immer hoffen, dass es genau so passt, dass ich meine Leistung da genauso abrufen kann, dass ich eben die Plätze nach vorne gehe. Aber
man hat es halt nicht in der Hand. Ne? Man kann das Rennen nicht von vorne gestalten. Genau. Das wird ihr klar sein. Ja, bin ich auch sehr gespannt, auch wie ihre Radleistung im Verhältnis eben zur Langdistanz jetzt aussieht, so, ne? Ob es auf der 73-Distanz da möglicherweise für sie, ob es besser wird oder ob es so viel schneller wird, dass es vielleicht dann noch schwieriger wird. Beides theoretisch möglich, werden wir sehen. Aber ja, Laufleistung machen wir uns keine Sorgen. Aber ich meine, das gilt natürlich auch für Katrina Matthews, ne? Also von daher, ja. Es sind nicht so wahnsinnig viele Athletinnen auch im Rennen. Geht runter bis zur Startnummer 25. Wobei nicht alle besetzt sind. Sind haben auch ein paar wieder rausgezogen. Also relativ kleines, überschaubares Feld. Aber eben dann doch mit dem ja, interessanten Blick darauf, was Katrina Matthews macht. Ist ja auch so ein bisschen aus deutscher Sicht, wenn man dann überlegt. Ja, Laura Philipp immer mit Top-Favoritin, wenn sie antritt. Und ja, wir wissen ja schon, dass es eben das erste große Duell in Rot geben wird. Ja, und dann gucken wir mal am Ende, wie sie bei der Weltmeisterschaft dann gegeneinander antreten. Aber von daher finde ich das persönlich auch immer spannend zu sehen, schon so, wie die einzelnen Protagonisten sich so durch die Saison bewegen. Naja, da gucken wir dann mal.
Ja, das finde ich eigentlich das Spannende, wenn du dir überlegst, dass Katrina Matthews dann jetzt schon das zweite Rennen intus hat, das dritte Rennen eigentlich mit dem Ironman Texas schon direkt vor der Tür steht. Ja. Und ja, Laura Philipp eigentlich immer noch gut trainiert zu Hause, nicht auf dem Sofa liegt, aber das alles von zu Hause betrachten kann, ist es ja schon, finde ich, immer eine sehr interessante Konstellation, wenn man sich das eben so anguckt, wenn eine Athletin oder ein Athlet schon viele Rennen zum Anfang der Saison hat und man selbst einen sehr späten Einstieg hat, dann ist es ja schon so eine kleine Schere, die sich ja dann irgendwie wo treffen muss.
Ja. Das Interessante bei Laura Philipp ist ja tatsächlich, dass ihr das schon ja so oft gelungen ist, dann auch spät in die Saison zu starten und dann mit einem massiven Rennblock sehr erfolgreich zu sein. Ne? Also auch letztes Jahr Kraichgau, Hamburg, Rot, alles ne, auf einen Block und da eben sehr spät einsteigen und dann aber gleich sagen, jawohl, und dann rein in die Vollen. Ich glaube, dieses Selbstbewusstsein hat sie dann auch als ja reifere Athletin mittlerweile ja auch wirklich durch Resultate einfach untermauert auch schon, dass ihr das gelingt und dass sie da nicht nervös werden muss, weil andere schon früh im Jahr irgendwas abreißen. Das braucht sie nicht, das hat sie schon gezeigt.
Ja, und wir reden ja jetzt davon, dass sie spät einsteigt. Ich meine, früher war es gang und gäbe, dass man so eingestiegen ist. Deshalb, ja, aber dieses Selbstbewusstsein kann sie auf jeden Fall mitnehmen. Und es ist natürlich so eine etwas andere Herangehensweise, wie man seine gesamte Saison aufbaut. Es ist ja auch nicht verkehrt, einen wirklich langen Block zu haben, wo man die Leistungsfähigkeit aufbaut. Dann einmal diesen, wie du sagst, sehr komprimierten Block, wo man einmal ja, seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellt, hofft, dass die Regeneration passt und dann eben nochmal einen langen Block bis zum Höhepunkt nimmt, vom Training her. Ja.
Sie hat den Weltmeistertitel in Nizza geholt, also von daher
passt.
Schon mal gezeigt, wie es geht. Ja, also vielleicht können wir bei den Frauen da einen Haken dran machen. Ganz ehrlich, wenn für Katrina Matthews alles läuft, dann ist ihr quasi, es hört sich so bescheuert an, aber dann sehe ich niemanden, der ihr bei der Pro Series Wertung wirklich, wirklich gefährlich werden könnte. Vielleicht fresse ich die Worte irgendwann nochmal, wenn man dann sieht, zwischen der Saison gibt es vielleicht noch eine Verletzung oder was. Kann immer passieren. Die Weltmeisterin startet erst später. Die kann da auch nochmal noch ein Wort mitreden. Über Laura Philipp haben wir schon gesprochen. Das gucken wir mal. Aber es sieht, halten wir fest, es sieht sehr, sehr gut aus für Kat Matthews. Schauen wir mal, ob wir das nach dem Wochenende auch noch sagen. Und damit sind wir beim Männerrennen. Und das ist deutlich größer besetzt. In der Tiefe auch nicht so überragend, wie manch anderes Pro-Series-Rennen schon war und auch sein wird in Zukunft. Aber jetzt kommt's. Die Startnummern 1, 2 und 3 lesen sich fast so wie ein Fiebertraum eines Triathlon-Fans. Denn endlich passiert das, auf was wir schon so lange warten und schon so lange gesagt haben, das wäre so geil, wenn das jetzt mal aufeinander trifft, dann sehen wir wirklich mal, wo der Hammer hängt und wer der Beste ist auf der 70-3-Distanz. Die Rede ist von Jelle Gehns mit der 1, der das Rennen im letzten Jahr gewonnen hat und der amtierende 70-3-Weltmeister ist. Die Rede ist von Christian Blumenfeld, der schon alles gewonnen hat, was man irgendwie gewinnen kann im Triathlon, außer Hawaii, aber Weltmeister ist er auch da schon und natürlich auch 70-3-Weltmeister. Und die Rede ist von Hayden Wild, von dem nicht wenige behaupten, dass er nahezu unschlagbar ist auf der Mitteldistanz. So, jetzt habe ich einige Takes hier schon rausgehauen und endlich ist es soweit. Wir hätten uns das natürlich wahnsinnig für die 73 WM gewünscht im letzten Jahr, um herauszufinden, wie die drei gegeneinander abschneiden. Da ist es nicht zustande gekommen, einfach weil Hayden White nicht qualifiziert war. Jetzt ist es soweit, jetzt sehen wir sie, 73 Geelong. Und ich frage dich, Lars, wer gewinnt das Ding?
Also, ich finde, Hayden White hat absolut gute Voraussetzungen, das Ding zu gewinnen. Wenn man sich so seinen aktuellen Leistungsstand anguckt und so ein bisschen das Training verfolgt, ist es auf jeden Fall so, dass er da ja schon auf jeden Fall mit zu den Favoriten zählen muss. Christian Blumfeld ist vielleicht noch so ein bisschen die Frage, inwiefern er da den Ironman Neuseeland verkraftet hat, glaube ich. Zählt natürlich so ein bisschen mit rein. Ist natürlich jetzt schon etwas Abstand, aber so eine Langdistanz steckt erstmal in den Knochen. Dann ist die Frage, wie man da mit dieser Spritzigkeit erstmal wieder umgehen kann. Das Interessante ist ja eigentlich, dass alle vielleicht so ein recht ähnliches Profil haben. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendeiner extrem stark irgendwo raussticht. Das Interessante ist ja, dass Christian Blumfeld auch schon beide bei den Olympischen Spielen im Laufen geschlagen hat. Aber wenn du mich so fragst, ist so dieses kleine Fünkchen, was vielleicht dazu zählt, dass Hayden White einfach beim Laufen wirklich einen extremen Punch hat. Und man erinnert sich vielleicht an vergangenes Jahr, als Jelle Gehns dann auch mal mit Hayden White im Laufduell war, wie Hayden White eben es geschafft hat, Jelle Gehns abzustellen. Bei der T100, man muss sagen, bei der T100. Fehlen natürlich noch ein paar Kilometer Radfahren und der Lauf ist ein bisschen kürzer, aber das ist aus meiner Sicht so etwas der Punkt, wo ich glaube, dass Hayden White da wirklich die Nase vorn hat. Und ich würde fast vermuten, dass Jelle Gehns dieses Mal das Duell gegen Christian Blumfeld verliert.
Ich bin sehr hin und her gerissen. Ich habe ich habe ja zwei Dinge behauptet. Also wenn man sich an unsere Thesenfolge, die ich hier mit Frank aufgenommen habe, erinnert, da war eine These von mir: Hayden White gewinnt jedes Rennen, bei dem er dieses Jahr am Start ist.
Dann müssen wir ja nicht weiter diskutieren.
Aber jetzt kommt's. Ich sag ja auch immer, wenn Christian Blumenfeld irgendwo auf einer Startliste steht, ist er der Top-Favorit. Was mache ich denn jetzt da draus? Und ja, natürlich steht dann noch der Ironman 73 Weltmeister, der ja beide schon abgezogen hat bei 73 Weltmeisterschaften. Ne? Wir erinnern, als die 73 in Taupo, Jelle Gehns, erster Titel, da war es Hayden White, der am Ende nicht das Stehvermögen hatte und von Jelle Gehns eingeholt wurde. Ich bin hin und her gerissen. Bin ich wirklich. Also es gibt bei allen dreien gibt es Sachen, die dafür sprechen. Und es gibt aber auch Dinge, wo du sagst, so, da müssen wir erstmal gucken. Also bei Hayden White ist es einfach so, haben wir jetzt noch nicht gesehen. Du sagst Training, ne, hat er ein bisschen was gepostet, auch so ein bisschen, um klar zu machen, hier, ne, gucken wir mal, ihr denkt noch an mich, oder? Ihr wisst schon noch, ne?
Ja, hier so bin ich. Ein bisschen mit den Glocken geläutet, damit man nicht untergeht.
Absolut, ne? Hat aber auch gesagt, er hat auch schön Urlaub gemacht, ne, nach dem T100-Titel. Aber ja. Keine Frage, du hast es gesagt, aber auch schon auf dem Rad gezeigt jetzt hier, ne? Zeitfahren teilgenommen und so weiter. Machen wir uns keine Sorgen. Also ich glaube, der kommt da fit hin. Von daher eigentlich kein so ein richtiges Fragezeichen bei Hayden White, würde ich sagen. Und deswegen würde ich vielleicht auch sagen, Top-Favorit. Sonst würde ich mir ja selbst widersprechen. Bei Christian Blumfeld, hast du es auch schon gesagt, muss man tatsächlich mal ein bisschen gucken. Der hat natürlich diesen Ironman ins Ziel gebracht, ne? Und selbst wenn er nicht da an sein komplettes Leistungsvermögen, sagen wir mal, rankommen konnte, gab es natürlich trotzdem so ein bisschen, ja, so Stolpersteine, die er mitnehmen musste. Und er hat sich auch so geäußert. Also es war alles andere als, ja, sagen wir mal, dass er sich nicht irgendwie voll reingehängt hätte oder so, das kann man definitiv nicht sagen. Es ging einfach nicht mehr für ihn an dem Tag. Und er hat das jetzt nicht so vor sich hergetragen, aber er hat dann schon sich jetzt auch im Nachgang nochmal auf Nachfragen so auch gesagt, so ja, mir ging es nicht gut ein paar Tage davor. Und jeder, der das schon mal versucht hat, und selbst wenn man dann denkt schon wieder, ah, ich glaube, ich habe es überstanden, ich kann wieder einsteigen, da kann dann immer trotzdem im Wettkampf noch die Klatsche zurückkommen und sagen so, nee, du bist noch lange nicht so weit, dass du dich wieder erholen kannst. So ging es ihm jetzt zumindest beim Ironman New Zealand. Er hat allerdings gezeigt, jetzt in der Zeit dazwischen, in der er wieder trainiert hat, und Triathlon Plus Leser wissen das, wenn sie die Einheit der Woche gesehen haben, 20x400, klassisches in die Fresse hauen auf der Bahn, wunderbar vorbereitet. Also das ist so ein Training, wo du gesagt hast, und das ist genau das, was er auch gesagt hat, ja, okay, mir hat offensichtlich so ein bisschen beim Laufen der Punch gefehlt, ne? Dann muss ich da wohl nochmal ran, dann gehe ich da nochmal ran und arbeite. Und das ist schon eine sehr beeindruckende Einheit, die er da wieder hingelegt hat. Das sagt mir, das hat er gut weggesteckt. Er hat den nächsten Schritt gemacht. Er kommt da wieder hin. Und der will sich natürlich nicht wieder von Jelle Gehns und auch nicht von Hayden Wild abstellen lassen. Also das wird richtig gut. Und jetzt noch meine 5 Cents zu Jelle Gehns. Der hat natürlich andere Ziele in diesem Jahr als im letzten Jahr. Er will die Langdistanz angehen. Trainiert dafür, ist in Vorbereitung darauf, hat jetzt aber Neuseeland auch ausgelassen, wenn man so will, ne? Und hat gesagt, okay, ich steige dahingehend später ein. Und das ist aber jetzt hier für ihn mehr oder weniger ein Heimrennen. Er wohnt ja mittlerweile dort. Von daher, kurze Anreise, kann auch immer noch sich für ihn positiv auswirken, dass er da irgendwie Akklimatisierung und so keine Rolle mehr gespielt hat. Bei den anderen, die sind jetzt auch schon lange vor Ort, also da wird es auch nicht mehr so darauf hinauslaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hab keine Ahnung, wer gewinnt.
Es ist auf jeden Fall, also ich glaube, es wird, wenn alles normal läuft, auf jeden Fall zum richtig geilen Laufduell werden, und der Sieger wird in Richtung 107 laufen müssen, damit das passt. Also das ist auf jeden Fall,
das wird richtig
richtig schnell. Wenn man eben von diesen drei so ein bisschen runterschaut, ja, wer da noch so dabei ist, würde ich sagen, sind es eigentlich nur noch zwei Namen, die eventuell so in Frage kommen könnten, auf jeden Fall bis zum Radfahren mit dabei zu sein, beziehungsweise mit Pierre Lecor, mit dem Franzosen, der auch von der Kurzdistanz kommt und jetzt beim Ironman Neuseeland ja sein Debüt gegeben hat auf der Langdistanz. Pierre Lecor, würde ich sagen, ist vielleicht noch so ein bisschen einer, der auf jeden Fall am Anfang da mit in der Geschwindigkeit mitspielen kann, was so dieses Laufen angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der hat ja auch schon Dinge hingelegt, wo du sagen würdest, also der muss sich auf gar keinen Fall verstecken beim Laufen.
Nee.
Aber die Frage ist erstens auch da, wie hat er seine Langdistanz verkraftet? Ne? Das ist ja wirklich die Frage.
Und kann er das Radfahren so mitgehen, wie die vorne, die drei das fahren?
Ja.
Das ist halt auch noch so ein bisschen die Frage. Da war er jetzt auf der Langdistanz so ein bisschen dahinter, beziehungsweise hat es noch nicht so ganz gepasst, wenn man sich den Ironman Neuseeland anschaut.
Da hat es ihm das so ein bisschen in die Karten gespielt, dass er dann auch, dass vorne dann welche weggebrochen sind. Das hat ihn platzierungstechnisch dann natürlich weiter nach vorne gebracht. Ne?
Richtig.
Aber trotzdem starkes Debüt und auf jeden Fall einer der Namen, mit dem man rechnen muss, ja.
Genau. Und der zweite, den ich dir noch so ein bisschen mit ins Spiel bringen würde, ist derjenige, Australier, im vergangenen Jahr Zweiter hinter Jelle Gehns. Jake Birtwistle ist, glaube ich, so derjenige, den man da auch noch so ein bisschen mit auf dem Schirm haben muss. Ansonsten wird es, glaube ich, für alle relativ schwer, den dreien vorne zu folgen.
Ja, also was heißt, genau, man muss mal gucken, wie das Schwimmen ausgeht, tatsächlich so, ne, ob da irgendwelche Überschwimmer noch vorne tatsächlich sich noch mit ins Spiel bringen, sozusagen. Aber mir fehlt die Fantasie, da wirklich mir eine Konstellation auszudenken, wo da irgendeiner nur durchkommen könnte von den anderen, der jetzt nicht den Namen trägt, die wir da jetzt schon gesagt haben.
Richtig. Ich meine, beim Ironman Neuseeland hätte auch niemand mit dem Podium gerechnet.
Yeah.
Wobei man auch sagen muss, so eine Mitteldistanz ist was anderes als eine Langdistanz. Da gibt es, glaube ich, weniger Überraschungen, gerade was so die Verpflegung angeht. Von daher bin ich da auch so ein bisschen in deine Richtung, dass ich sage, die drei und dann vielleicht die zwei erwähnten mit Birtwistle und Lecor. Wird auf jeden Fall mega spannend. Ironman Pro Series wird auch
richtig,
wieder
richtig gut
live übertragen. Wo und wann könnt ihr auch auf trimark.de nachlesen. Da wird auf jeden Fall noch ein Artikel für kommen, sodass da einem Fernsehwochenende mit Triathlon auf jeden Fall nichts im Weg steht.
Genau, nach deutscher Zeit auf jeden Fall Samstag, das, ne, von Samstag auf Sonntag sozusagen und dann ja auch nicht, ist ja dieser keine Langdistanz, ne? Da muss man ja nicht die ganze Nacht aufbleiben.
So ist es.
Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also, das ist der Ironman 73 Geelong. Pro Series Rennen machen wir erstmal bis hierhin erstmal einen Haken dran. Natürlich über die ganzen Favoriten und sowas alles. Lars hat's gesagt. Lest ihr natürlich auf trimark.de. Wir wollen natürlich aber nicht unterschlagen, dass auch die T100-Saison eingeläutet wird mit dem Rennen an der Gold Coast.
Ja, da bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob mich das jetzt gleich auch so catcht oder nicht, weil ich finde so bei den Ironman-Rennen, bei der Pro
Series. Sei ehrlich.
Ja, es catcht mich nicht. Es fehlen einfach Athletinnen, die, glaube ich, dafür sorgen, dass es ein richtig, richtig gutes Rennen wird. Ich meine, wir sind in der ersten Saison, wo die Männer- und Frauenrennen der T100 getrennt werden.
Ja, das heißt, nervt mich auch jetzt schon.
Ja.
Muss ich tatsächlich sagen, einfach.
Also, wir haben halt nur ein Frauenrennen.
Ja, also nicht, weil das jetzt die Frauen sind. Nee, ne? Genau. Es wäre genauso, wenn es die Männer wären.
So ist es.
Das finde ich einfach nicht gut.
Genau. Also, wir haben nur ein Rennen, so gesagt. Nicht nur ein Frauenrennen, sondern nur ein Rennen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, der das schon stört. Und wenn man eben schaut, sind es aus den Top 10 aktuell eben nur zwei Athletinnen da. Das ist Ellie Salthaus und Taylor Nipp. Beide im vergangenen Jahr unter den Top 10 gewesen. Und danach ist es so, dass ja einige Wildcard-Inhaberinnen und auch Rückkehrerinnen eben mit dabei sind. Und dadurch ist es schon sehr weit gespreadet, finde ich so, was so diese Gesamtleistungsfähigkeit angeht. Aber positiv an dem Ganzen ist, glaube ich, schon, dass wir mit zwei Athletinnen da vertreten sind, die auf jeden Fall eventuell in Richtung des Podiums angreifen können.
Vielleicht sogar drei.
Genau, wir haben auf jeden Fall drei Athletinnen. Ja. Mit Daniela Kleiser und Bianca Bogen, glaube ich, schon, dass die beide ihre Stärken haben, um eventuell Richtung Top 5, Top 3 kommen zu können. Dann haben wir auf jeden Fall noch Merle Brunet, die, glaube ich, schon auch gerade beim Radfahren in dem Gesamtfeld hier ein Wort mitreden kann. Aber ich glaube, dass quasi so Schwimmen und Laufen dann im Gesamtverhältnis so ein bisschen abkippt.
Ja, beim Laufen bin ich gespannt. Da scheint sie auf jeden Fall, also zumindest sagen wir mal so, sie ist auf jeden Fall top vorbereitet für das, was sie kann. Sie hat am Wochenende noch eine neue 10 Kilometer Bestzeit aufgestellt bei einem lokalen Lauf. 34:33 ist sie da gelaufen, also Bestzeit für sie. Ob sie das dann nachher so gut anbringen kann, also tatsächlich, das Schwimmen ist natürlich nicht ihre stärkste Disziplin, sagen wir es so, wie es ist. Da hat sie viel gearbeitet, sagt sie selber, oder arbeitet sie auch immer noch, hat ja selber erst vor wenigen Jahren überhaupt erst mit dem Schwimmen überhaupt erst angefangen und hat da tolle Fortschritte gemacht und richtig, richtig gut, aber ich meine, das ist halt T100, ist halt Weltspitze und da wird es halt schwierig. Sie hat das auch als Abenteuer quasi angekündigt und hat gesagt, da kommt eine verrückte Sache auf uns zu, da wusste ich schon, okay, das wird T100. Also da scheut sie sich auf jeden Fall auch nicht vor, das hat man bei ihr auch schon öfter gesehen, dass sie dann einfach sagt, so komm, ich pack die Gelegenheit beim Schopf, es passt gerade auch mit der Arbeit, arbeitet ja als Ärztin in der Klinik, das muss natürlich auch immer alles abgesprochen sein, es muss funktionieren, offensichtlich war das jetzt der Fall, sie konnte da diese Chance wahrnehmen, also ab ins Flugzeug und einfach mal gucken, für was es reicht.
Und das finde ich, und das muss man ihr zugutehalten und ich finde es auch mega sympathisch, wenn sich die Chance bietet, dass man dann einfach wirklich diese beim Schopfe packt. Ich meine, die Vorbereitung könnte natürlich wesentlich besser sein, als am Dienstag beziehungsweise Richtung Mittwoch anzureisen und dann am Samstag da in das Rennen zu gehen. Aber ja, ich meine, sie hat, wie du sagst, eben gerade eine richtig gute PB aufgestellt. Bei der Challenge Silvan Yas war sie ja auch am Start, dort mit dem vierten Platz unterwegs. Also eigentlich auch keinen schlechten Saisoneinstieg, sondern wirklich schon eine sehr gute Basis mit reingebracht. Und dort hat sie halt auch einfach gezeigt, Ellie Salthaus war dort auch am Start, annähernd die gleiche Radzeit, 10 Sekunden Unterschied zugunsten Merle Brunets. Beim Laufen war sie gut 3 Minuten schneller. Das heißt auf jeden Fall, dass da ja so die beiden Disziplinen passen. Und wenn sie es eben schafft, da beim Schwimmen nicht allzu weit entfernt zu sein und die Distanz klein zu halten, wäre es auf jeden Fall so ein Schritt, wo sie nach vorne kommen kann. Bianca Bogen wird, glaube ich, genau die andere Richtung gehen, dass sie da vorne beim Schwimmen den Ton mit angibt oder auf jeden Fall da bei den starken Schwimmerinnen mit dabei sein kann und dann natürlich schauen muss, wie es beim Radfahren und Laufen abgeht. Und bei Daniela Kleiser ist es dann eben auch genau wieder umgekehrt.
Ja.
Da muss man auch so ein bisschen die Daumen drücken, dass es eben beim Schwimmen nicht zu viel Abstand wird und dann beim Radfahren und Laufen eben zusammenpasst. Aber die Rennen, die sie eben auf der T100 Tour bis jetzt gezeigt hat, waren alle so, dass sie beim Laufen den schnellsten Schnitt hatte, dort richtig weit nach vorne gekommen ist und ja alle ihre T100 Ergebnisse in den Top 10 beendet hat. Von daher,
Hat jetzt natürlich auch eine sehr lange Verletzungspause hinnehmen müssen, Recovery wieder komplett von Grund auf aufbauen, also von da aus, ja, ich meine gut, letztes Wochenende haben wir es gesehen, das war das Comeback-Wochenende, warum nicht auch hier, ne, jetzt schauen wir mal, wir drücken die Daumen, dass das direkt aus dem Stand wieder funktionieren kann und dann gucken wir mal, ne? Es wird für sie sicherlich auch spannend zu sehen, wo sie wieder steht und ob das was werden kann.
Ja.
Ansonsten, die großen Namen, Taylor Nipp sicher, also würde ich sagen, ganz vorne. Wenn ich im Winter darauf hätte wetten müssen, ob Taylor Nipp hier im T100 einsteigt, nachdem sie sich sehr, sehr kritisch geäußert hat über die Organisation und über Abläufe und so weiter, hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet. Aber Taylor Nipp macht Taylor Nipp Sachen, da weiß man manchmal nicht so genau vorher, in welche Richtung das geht. Hat sich das ja auch offen gehalten, will dieses Jahr unfassbar viel angehen, will auch kurze Stunts wieder machen, Radfahren hat sie immer Ambitionen, Eisen im Feuer, die 73 WM könnte was sein, auf wo sie richtig einen Fokus drauf legt und die Ironman WM steht auch noch an, wobei sie gesagt hat, das ist nicht mal ihr Hauptfokus dieses Jahr. Ich weiß es noch nicht, wir werden sehen. Sie ist auf jeden Fall immer mit eine der Top-Favoritinnen und wenn nicht hier sogar die Top-Favoritin.
Ja, das glaube ich auch. Also der Einstieg wirkt so ein bisschen so, dass sie eventuell auch beim Ironman Texas am Start sein könnte, finde ich, so was so diesen Zeitraum angeht. Wählt sich ein gutes Wochenende dafür, noch genügend Zeit bis Texas. Wissen ja eigentlich auch, dass sie ungern richtig weit reist für die Langdistanzen bis jetzt. Deshalb.
Deswegen umso mehr wundert mich, dass sie da jetzt eingestiegen ist und was das auch für ihre Ambitionen in der Serie auch aussagt. Aber gut, das werden wir dann sehen. Alanis Siffert finde ich auch immer noch spannend, die ja auch schon eigentlich immer, wo sie ist, immer zeigt am Anfang, dass sie Bock hat, irgendwie mit Feuer zu geben und dann gucken wir mal, wo es am Ende rausläuft. So, ne? Die tanzt ja auch auf ganz vielen Hochzeiten, hat auch Langdistanzambitionen, wird auch in Rot wieder am Start sein, hat da auch schon lange das Rennen auch angeführt. Aber T100 auch schon, ne? Also wenn wir uns erinnern, auch da war sie schon in der Lage, schon lange das Rennen von vorne zu gestalten, bis sie dann letztendlich da nicht mehr vorne war. Aber auf jeden Fall immer ein spannender Name. Auch die ganze Geschichte Schweizer Athletin bei Brad Sutton, da klingelt es irgendwie bei mir immer. Das hat man schon mal gesehen und auch jetzt irgendwie ihre ganze Vorbereitung, glaube ich, in China gemacht auch. Es ist auch sehr ungewöhnlich. Mal gucken. Fährt ein spannendes Rad. Das hatte ich gerade im Test. So, ne? Und sie fährt das eigentlich kein rein rassiges Triathlonrad, sondern ein Rennrad mit Triathlon-Cockpit.
Wobei sie es sich nochmal mehr angepasst hat, indem sie da die gekröpfte Sattelstütze hat.
Die hätte ich auch gern gehabt.
Ja, dass sie weiter nach vorne kommt. Eine andere Schweizer Athletin, die, glaube ich, da auch recht interessant ist, ist Imogen Simmons. Lange aus dem Profigeschäft raus oder auf jeden Fall nicht am Start gewesen, dadurch, dass sie einen positiven Dopingtest hatte, der am Ende dann fallen gelassen wurde. Deshalb ist es für sie ja schon so eine recht unbekannte. Letztes Jahr dann im Dezember erst wieder mit dem Rennen eingestiegen, also wirklich ein Jahr Pause gehabt von der 73-Weltmeisterschaft in Taupo, wo sie Vierte wurde, dann hin zur Weltmeisterschaft der T100 in Katar zum großen Finale, da wurde sie 17. Ja, mit dem 17. Platz dann natürlich nicht irgendwie in der Reichweite gewesen, wo sie schon mal war, muss man ganz ehrlich sagen, auch in allen Belangen nicht leistungsmäßig da, wo sie vorher mal war. Sie ist ja schon auch dafür bekannt, dass sie sehr gut schwimmen kann, vorne mit dabei ist, beim Radfahren auch drücken kann. Von daher, vielleicht gibt dir das so, oder hat dir der gesamte Winter so diese Sicherheit gegeben, dass sie eben planen kann, eine feste Planung übernehmen kann. Das war ja in so lange auf jeden Fall nicht vorhanden. Und dann muss man mal schauen, ob sie wirklich an die alten Erfolge anknüpfen kann und da komplett rehabilitiert wieder in eine neue Saison geht.
Genau, das ist das große Fragezeichen. Da werden wir schlauer sein nach diesem Wochenende. Wir beobachten das natürlich alles. Und wie gesagt, alles, was ihr wissen müsst zu den Rennen, wann, wie, wo und wer, findet ihr alles auf trimark.de. Da setzen wir uns dann noch ausführlich mit auseinander. Und wir sind sehr gespannt auf ein weiteres großes Rennwochenende. Und dann checken wir nächste Woche, wie gut wir lagen mit unseren, mit unseren Tipps. Ich glaube, ich habe mich einigermaßen rauslaviert hier. Ich glaube, ich habe jetzt nicht so richtig gesagt, wer irgendwas gewinnt. Also schauen wir mal.
Naja, du hast schon gesagt, dass Hayden Wild gewinnt.
Ja, das habe ich gesagt, das stimmt.
Und dann hattest du eigentlich auch gesagt, Katerina Matthews gewinnt.
Ja.
Und dann war so ein bisschen die Frage, Jelle Gehens oder Christian Blumfeld. Und da hat es sich für mich schon so angehört, als ob du auf Jelle Gehens setzt, dadurch, dass er da den vermeintlich, in Anführungsstrichen, Heimvorteil hat.
Nee, so weit würde ich nicht gehen.
Nicht?
Nee.
Okay.
Ich bin noch nicht überrascht, wenn Christian Blumenfeld gewinnt.
Also. Gut, überraschen würde es mich auch nicht, aber es ist halt extrem spannend. Was
aber vielleicht dann, um dann nochmal drauf zurückzukommen, das ist, fällt mir nämlich gerade noch ein und dann machen wir wirklich einen Deckel drauf, aber es ist noch mal, mir nochmal wichtig, weil wir vorhin bei Katerina Matthews gesagt haben, der Weg zum Sieg bei der bei der Pro Series ist eigentlich vorgezeichnet. Bei Christian Blumenfeld ist es eigentlich fast jetzt schon andersrum. Ich kann sagen, dadurch, dass er quasi der erste Ironman nicht so gut war, wie er hätte sein müssen, weil er ja rot machen will im Sommer, sieht er, und so hat er sich auch tatsächlich geäußert jetzt im Nachgang, eigentlich die Saison ist fast schon flöten, die Pro Series. Er hat sich tatsächlich so geäußert, er geht natürlich davon aus, oder muss er ja für sich, ne, dass er jetzt hier ein sehr gutes 70-3-Ergebnis einfährt, aber natürlich machen ihm diese Langdistanzen Sorgen, und er hat gesagt, eigentlich nur, wenn Texas sehr, sehr, sehr gut läuft, dann würde er sich nochmal überlegen, ob er noch irgendwo eine weitere Langdistanz reingequetscht kriegt, um halt auf diese drei sehr, sehr guten, er geht davon aus, dass er Weltmeister wird auf Hawaii, drei sehr guten Langdistanzen unterbekommt, um das Ergebnis zu erlangen, was er haben will in der Pro Series. Das hört sich für mich so an, nach dem Motto so, ja, da müsste es aber schon, da müsste ich halt, wenn ich jetzt Texas gewinne und vielleicht auch, er muss es ja auch mit Abstand gewinnen. Ne, es bringt ja ihm nichts, er gewinnt und macht das in einem ganz kurzen Abstand zu Trevor Foley, ich sag's jetzt mal, ne, der jetzt hier nicht am Start ist, aber der ja die Wertung anführt, dann lohnt es sich für ihn fast und das wird dann total schwer.
Ja, also ich bin mir nicht ganz so sicher, Trevor Foley sehe ich da ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, was so dieses Gesamt-Contender-Ding für die Ironman Pro Series angeht, aber ihm fehlen auf jeden Fall einfach schon 900 Punkte oder knapp 900 Punkte, muss man einfach so sagen, 850 sind es, glaube ich, die ihm da fehlen zu Trevor Foley, das ist natürlich schon echt eine Hausnummer. Man muss so ein bisschen sehen, glaube ich, welche Athleten das dann auch noch komplett in Angriff nehmen und die Pro Series wirklich komplett auf dem Schirm haben. Und Christian Blumenfeld spielt, glaube ich, so ein bisschen in die Karten, dass er bei den WMs auf jeden Fall ein Wort mitreden möchte. Ironman 73 WM und die auf Hawaii geben ja jeweils mehr Punkte. Vielleicht kann er schon damit rechnen, aber es ist auf jeden Fall so, dass er da irgendwie so eine Hypothek mitschleppt und natürlich irgendwie so ein Ding wie von Pierre Lecor mit nur knapp 100 Punkten weniger ihm viel mehr entgegenkommen würde als jetzt so ein Ding, weil man sich eben auch die vergangenen Jahre anguckt, wie es da ausgegangen ist. Von daher, ja, ganz abschreiben würde ich es nicht. Es ist auf jeden Fall eine größere Hypothek.
Ich habe das nicht gesagt, er hat es gesagt.
Ja.
Er hat sich so geäußert, ne? Aber das schwang mir schon ganz schön mit. Also das waren seine Worte, er hat gesagt, es müsste schon sehr, sehr gut laufen in Texas, dass es sich für ihn lohnen würde, noch nach einer weiteren Langdistanz zu gucken.
Einfach Stornis und Eden schlagen und dann hat er da schon mal seine zweite Langdistanz und auf jeden Fall Punkte gegenüber denen gut gemacht.
Ja, also Texas wird auf jeden Fall wild. Das ist aber noch ein bisschen hin. Bis dahin haben wir noch viele schöne Rennen, über die wir reden können. Und für heute machen wir jetzt erstmal einen Deckel drauf. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.